Wie gut, dass es einen Erlöser gibt. Und ich habe heute Morgen mit mir gerungen und ich bin dir dankbar, dass du das im Dafürbitte erwähnt hast. Wie knüpfe ich das, was in der Nacht geschehen ist oder in den letzten 24 Stunden, wie spreche ich das an? Und ich weiß nicht die richtigen Worte. Stichwort Iran, Israel, USA. Lasst uns daran festhalten, wir haben einen Erlöser. Auch wenn wir die weltpolitische Lage uns extrem schwer tun und manche Entwicklung uns überrascht, verwundert, fraglich erscheint, aber in allem, dieser Erlöser macht seine Geschichte und ihm wollen wir dienen und er kommt wieder. Das ist meine Hoffnung. So, und jetzt die eigentliche Predigt. Und ich beginne mit diesem Bild und vielleicht kann sich der eine oder andere dran erinnern. 2019, da war es ein deutsches Vorzeigeunternehmen mit Sitz in München. Im DAX milliardenschwer, Politiker priesen es als digitalen Champion. Und ein Jahr später, Insolvenz, Betrug, Verhaftungen. 1,9 Milliarden, einfach verschwunden. Also wenn von meinem Bankkonto 1.000 Euro verschwindet, das merke ich. Vom Höhenflug zum Absturz und das in Rekordzeit. Heute Morgen bei der Predigt geht es um eine ähnliche Geschichte. In den letzten Wochen, wenn immer jemand aus Pfuhl bei euch war, dann ging es um eine biblische Person namens Josua. Und deshalb auch heute Morgen Josua. Und ganz genau Kapitel 7. Wenn du eine Bibel dabei hast, oder dein Handy mit Bibel-App, dann schlag doch bitte Josua 7 auf. Ich werde immer wieder einzelne Verse lesen. Das ganze Kapitel lesen wäre zu umfangreich. Mein Thema, aus Scheitern lernen. Und der erste Punkt, der Absturz nach dem Höhenflug. Diese ersten 6 Kapitel in Josua sind eine einzige Erfolgsgeschichte. Auf wundersame Weise hat Israel den Jordan überquert und das nächste Wunder hat sich mehr oder weniger gleich angeschlossen, nämlich Stichwort Jericho. Und ich glaube, die Dörte war bei euch hier und hat euch mit euch darüber nachgedacht. Ohne Belagerungsmaschinen, ohne Sturmleitern, ohne Kanonen und Raketen. Gott hat seine Macht auf eindrückliche Art und Weise unter Beweis gestellt. Und die Stimmung im Volk? Euphorisch. So denkt zumindest ich. Und vielleicht hat sich der eine oder andere unbesiegbar gefühlt. Und deshalb mutig voran und man stellt sich der nächsten Aufgabe und da gibt es eine relativ kleine Stadt namens Ai. Josua sendet wieder Kundschafter dorthin und sie kommen zurück und sie berichten sinngemäß, Chef, alles kein Problem. Kleiner Klacks, einfache Übung, 2.000 bis 3.000 Krieger reichen aus. Und Josua stimmt zu, plant und befiehlt, nur bitte. Genau nachlesen. Manches Mal ist ja auch wichtig, was nicht ausliegt oder was nicht dasteht. Da wird nämlich nichts davon berichtet, dass Josua oder irgendein anderer zuvor Gott um Weisung und Hilfe ersucht. Da heißt es nur schlicht und einfach, Josua sendet 3.000 Männer los. Und was dann passiert, ist ein Desaster. Völlig unerwartet werden diese Männer in die Flucht geschlagen, 36 verlieren ihr Leben und damit ist die Wirkung verheerend. Das Volk Das ganze Volk gerät in Panik und die Bibel sagt, da verlor das Volk den Mut, wie Wasser floss er davon. Nachvollziehbar. Gestern noch die Helden von Jericho und heute die Verlierer von Ai. Und wie konnte das sein? Wie konnte sowas passieren? Kennst du das auch? Der gestrige Sieg, mit Gottes Hilfe errungen, garantiert nicht den morgigen Erfolg. Für Israel ist diese Niederlage eine nationale Katastrophe, denn es bedeutet, dass sie im gelobten Land den Nimbus, den Ruf der Unbesiegbarkeit verloren hatten. Josua zerreißt seine Kleider als Zeichen tiefster Trauer und Reue und seine Sorge gilt weniger der physischen Bedrohung für das Volk als vielmehr der Auswirkung auf Gottes Ruf. Diese Niederlage schadet Gottes Ehre und dem Ansehen Gottes. Zusammen mit den Ältesten wirft er sich auf den Boden vor der Bundeslade, dem Ort der Gegenwart Gottes. Dort liegen sie bis zum Abend, sie trauern weniger um den Tod von 36 Männern, das auch, sondern vor allen Dingen um den Verlust von Gottes Segen, Führung und Schutz. Und das Ganze war ja unbemerkt geschehen. Sie waren sich im Klaren, dass es für diese Niederlage irgendeinen Grund geben muss. Nur was war es? Hatte der großartige Sieg über Jericho möglicherweise Josua überheblich gemacht? Er schreit Gott seine Verzweiflung entgegen. Gott, warum? Josua ringt um Klarheit. Diese Niederlage unterstreicht seine Verletzlichkeit und seine Hilflosigkeit, eben gerade auch als Anführer des Volkes. In allem für mich eine wichtige Botschaft. Warum? Wir sollen ehrlich sein vor Gott. Und ganz ehrlich schreit er sein Warum. Und wir sollen unsere Fragen und Zweifel mit Gott besprechen. Und wir dürfen schreien und sagen, Gott, ich verstehe dich nicht. Das alles ergibt doch keinen Sinn. Wo bist du? Und Gott, wie reagiert Gott? Gott hört. Nicht nur theoretische Gewissheit, sondern praktisch, erlebbar. Und Gott antwortet. Und Gott lässt Josua nicht im Selbstmitleid stecken. Und das lese ich euch jetzt vor. Seine Antwort. Für Josua hörbar, eindeutig. Steh auf. Und wenn ihr euch jetzt 3-4 Wochen zurückerinnert, dann war ich hier und habe über Josua 1 gepredigt und das war die Kernaussage von Josua 1. Steh auf, geh los. Hier wieder. Steh auf, warum liegst du mit dem Gesicht zur Erde? Jetzt stellt Gott die Warum-Frage. Israel hat eine schwere Sünde begangen. Das Volk hat sich nicht an den Bund gehalten, den ich mit ihnen geschlossen habe. Vielmehr haben sie sich etwas von dem genommen, was dem Untergang geweiht war. Sie haben gestohlen und das Gestohlene versteckt. Sie haben es heimlich zu ihren eigenen Sachen gelegt. Deshalb werden die Israeliten besiegt und können sich nicht gegen ihre Feinde wehren. Sie müssen vor ihren Feinden die Flucht ergreifen, denn jetzt sind sie selbst dem Untergang geweiht. Ich werde euch nicht mehr zur Seite stehen, es sei denn, dass ihr bei euch alles vernichtet, was dem Untergang geweiht ist. Steh auf, Josua. Und sorge dafür, dass das Volk heilig vor Gott hintritt. Noch unmittelbar vor dem Angriff auf Jericho hatte Josua das Volk eindringlich gewarnt und befohlen, dass alles in Jericho zur Vernichtung bestimmt war. Beziehungsweise alle Gegenstände aus Gold, Silber, Kupfer, Eisen, also alles, was nicht verbrannt werden konnte, wäre Gott geweiht, das heißt Gott gehörend. Diese Ansage war klar gewesen. Aber da gab es einen Saboteur. Einen, der Gottes Gebot und Anweisung missachtet hat. Und vielleicht hast du schon Vers 1 gelesen in Kapitel 7. Aber, so beginnt dieses Kapitel, aber die Israeliten vergriffen sich an dem Gebannten, denn Achan, der Sohn Karmis, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Serachs, vom Stamm Juda, nahm etwas von dem Gebannten. Da entbrannte der Zorn des Herrn über die Israeliten. Ein einziger greift zu, nimmt heimlich, was Gott gehört. Wie wäre das bei dir, wenn ich dir mal so kurz nebenbei 1.000 Euro aus deiner Tasche ziehe? Okay, du kannst sagen, so viel habe ich nie dabei. Dann habe ich ein Problem. Aber jetzt rein hypothetisch, ja? Wenn ich dir 1.000 Euro entwende, wie reagierst du? Und du brauchst mir keine Antwort geben. Ich weiß, wie ich reagieren würde. Das Eigentum eines anderen zu nehmen, ist kein Kavaliersdelikt. Das Eigentum eines anderen zu nehmen, ist bis heute Diebstahl. Und in Bezug auf Gott und sein Eigentum ist es kein Haar anders. Achan bestiehlt Gott. Und das Vertuschen und Verheimlichen des Diebstahls ist Täuschung, Betrug. Und eigentlich mehr als verwunderlich. Wie kann man nur Gott bestehlen und annehmen, ungeschoren davonzukommen? Also wenn Israel in 40 Jahren Wüstenwanderung, was dem allem voranging, eine Sache gelernt hat, dann doch hoffentlich, dass Gott Gott ist, und ich meine damit, Gott ist heilig, Gott durchschaut alles und vor Gott kannst du nichts verstecken und verheimlichen. Und weil er heilig ist, duldet er keine Sünde. Letzte Zeile da unten, biblischer Text. Da entbrannte der Zorn des Herrn. Gottes Zorn ist Ausdruck seines Unwillens und der Empörung durch den Ungehorsam. Nur Josua hatte ja von alledem nichts mitbekommen. Und Gott macht das ganze Volk verantwortlich. Sie hatten Gottes Bund gebrochen. Und deshalb betraf es die ganze Gemeinschaft. Die Sünde des einen wirkt sich verhängnisvoll auf alle aus. Ein einziger reicht aus und seine Sünde hat Folgen für alle anderen. Israel hat gesündigt. Das Problem lag eindeutig nicht bei Gott. Die Niederlage bei Ai zeigt, dass nicht die Stärke des Gegners, sondern einzig und allein die Hilfe Gottes und seine Gegenwart zählt. Ohne Gott kein Sieg. Ganz gleich, wie groß auch immer der Feind oder wie klein auch immer der Feind sein mag. Und vielleicht kennt ihr das biblische Sprichwort, dass die kleinen Füchse den Weinberg verderben. Und wie oft sind wir schon über Kleinigkeiten gestolpert? Und deshalb Die schlichte Aufforderung, steh auf. Gott erklärt unmissverständlich, es gibt verborgene Schuld. Schuld, die ans Licht muss. Gott nimmt Josuas Gefühle ernst, aber er hebt ihm nicht den Kopf. Er fordert ihn auf zum Handeln. Er fordert ihn heraus, die Sünde aufzudecken und auszuräumen. Gottes Antwort als Weckruf. Schuld und Sünde kann und muss bekannt und damit auch bereinigt werden. Und deshalb ein zweites. Entlarvt, wenn Schuld ans Licht kommt. Was jetzt folgt, ist, wie ich finde, ein dramatischer Prozess, denn am nächsten Morgen versammelt Josua das ganze Volk. Und das müsst ihr jetzt so ein bisschen auf euch wirken lassen. Das ganze Volk, das heißt 12 Stämme. Und von der Wüstenwanderung her hatten die noch alle ihre Ordnung. Die wussten, wie sie sich versammeln mussten. Ein Stamm neben dem anderen. Und es gab irgendwann und irgendwo mal eine Volkszählung und da hieß es 600.000 Männer. Also das war eine Gruppe. Ein paar mehr wie hier heute Morgen. Und dann wurde das losgeworfen. Und es beginnt eine systematische Suche. Und in der Bibel bleibt der Faktor Zeit unerwähnt, wie lange sie da dafür gebraucht haben. Stamm für Stamm und das Los fällt auf Josua. Bitte? Danke. Habe ich auch hier stehen. Ah, super. Ihr wisst's. Also, es fällt auf Juda. Josua war kein Stamm, das war der Führer. Okay, und jetzt muss Großfamilie für Großfamilie vortreten. Und wieder fällt das Los auf eben eine Familie und die heißt Serach. Und dann Familie für Familie, Haus für Haus, Mann für Mann. Gottes Vorgehen gegen Sünde ist gründlich. Und sie zielt darauf ab, das Verborgene aufzudecken, um Ordnung zu schaffen. Für mich wird Gottes Eifer um Heiligkeit und Gerechtigkeit in diesem Prozess sichtbar. Und angenommen, du wärst dabei gewesen. Was denkst du, wie hat Achan wohl das alles wahrgenommen? Versuch dich, in ihn und seine Situation hineinzuversetzen. Ich vermute, er hat wahrscheinlich bemerkt, wie der Kreis sich enger zieht. Also, dass der Stamm Juda getroffen wird. Okay. Einer von 12 muss es ja sein. Aber die Schlinge zieht sich ja immer enger. Und irgendwann wusste er, gleich bin ich dran. Liebe Gottesdienstteilnehmer, verborgene Schuld bleibt nicht ewig verborgen. Menschen kann man täuschen, mich, den Theo Jetter, kann man täuschen. Aber Gott, den Ewigen, den kannst du und ich nicht täuschen. Das Los trifft, und bitte frag mich nicht, warum das Los trifft. Ich würde es nicht als ein gutes Mittel bezeichnen, aber es trifft den Richtigen. Und dann konfrontiert Josua den Achan. Und auch das finde ich wieder sehr bemerkenswert. Denn es ist so völlig anders, wie ich menschlich gehandelt hätte. Josua sagt, mein Sohn, Für mich eine Mischung aus Entschlossenheit und Mitgefühl. Er sagt nicht, du Verbrecher, du Verräter, du Saboteur. Er sagt, mein Sohn. Und dann fordert Josua ihn auf, gib Gott die Ehre, bekenne vor ihm deine Schuld. Es geht um das Eingeständnis und gleichzeitig darum, Gottes Autorität anzuerkennen. Und Achan bekennt, und ich lese euch wieder seine Worte vor, die ihr hier mitlesen könnt. Es ist wahr, ich habe mich dem Herrn widersetzt, dem Gott Israels. Das ist es, was ich getan habe. Ich sah unter den Beutestücken einen wunderschönen babylonischen Mantel, 200 Silbermünzen und einen Barren Gold. Da konnte ich nicht widerstehen und nahm es. Alles ist im Innern meines Zeltes versteckt, in der Erde vergraben. Drei Verben. Sehen, begehren, nehmen. Und dann? In Freiheit genießen. Nein. Verstecken, vergraben. Kommt dir das bekannt vor? Das ist das uralte, verhängnisvolle Muster der Sünde. Und zwar seit dem Paradies, seit Adam und Eva. Da heißt es, sie, die Eva, sah und begehrte und nahm und aß. Und Adam hat mitgemacht. Und dann? Und dann haben sie sich versteckt. Und wir? Wir sind nicht anders. Wir sehen etwas, vielleicht auf Instagram, im Schaufenster, beim Nachbarn, und wir begehren, wir wollen, haben und wir nehmen. Und vielleicht ist das alles gar nicht gestohlen, aber heimlich, auf Umwegen, durch Lügen, durch Kompromisse. Und dann verstecken wir es vor anderen, vielleicht sogar vor uns selbst. Und wir versuchen es auch vor Gott zu verstecken. Achan, was hat er denn vergraben? Einen wertvollen Mantel, Silber und Gold. Und was vergraben du und ich? Vielleicht eine Affäre? Vielleicht Steuerhinterziehung? Vielleicht die Art, wie wir über Kollegen reden, herziehen, lästern? Vielleicht unsere Spielsucht, Pornosucht, Habsucht? Vielleicht die Lügen, mit denen wir versuchen, unsere Familie zusammenzuhalten? Gibt es etwas, das du vergraben hast? Erkenne, Achan hatte durch seinen Diebstahl keinerlei Gewinn noch Nutzen. Also vergraben. Gell, heit mai kidele, das kennet ihr alle Ergugge. Okay, ihr dürft vielleicht sagen, es nimm ich neue Stimme, mit dem war schon öfters da. Aber was ich meine, diesen schönen Mantel, den konnte er nicht ein einziges Mal anziehen und damit in Erscheinung treten. Und mit dem Gold und Silber konnte er sich nichts kaufen. Also ich habe mal versucht nachzurechnen, und das ist alles relativ, je nachdem, welche Zahlen man nimmt, aber es könnte eine Größenordnung von 100.000 Euro gewesen sein. Okay, der Thomas sagt nichts, also ich hätte jetzt gesagt, gar nicht so wenig. Ja, aber alles relativ. Und vor allen Dingen, was hat er davon? Außer sich die Finger verbrennt. Er hatte Angst, dass es gestohlen wird. Er hatte Angst, dass es auffliegt. Er hat es vergraben. Und hier zeigt sich für mich das wahre Gesicht von Sünde. Sünde ist das, was sich kurzfristig gut anfühlt, langfristig aber unglücklich macht. Und was mich persönlich tief bewegt und traurig macht in dieser Geschichte, bis zuletzt verheimlicht Achan seine Schuld. Er spielt auf Zeit, er schweigt, keine Reue, bis es zu spät ist. Erst als er überführt ist und nicht mehr anders kann, da gesteht er seine Tat. Warum erst jetzt? Warum nicht schon vorher, als alle 12 Stämme dastanden? Okay, also ich weiß, da gehört Mut dazu. Und deshalb verhalten wir uns oft nicht genauso wie Achan. Schau dir die Realität an. Wenn der Vorstandsvorsitzende eines Unternehmens wie Wirecard betrügt, verlieren Tausende ihre Ersparnisse. Wenn ein Politiker korrupt ist, leidet das Vertrauen in die gesamte Demokratie. Wenn ein Fußballspieler, egal in welcher Bundesliga-Mannschaft, anfängt, eigene Interessen über die des Teams zu stellen, dann leidet die ganze Mannschaft. Wir sind keine isolierten Einzelpersonen. Was wir tun, betrifft uns und andere. Das ist in einer Familie, das ist in einem Unternehmen und erst recht in einer Gemeinde der Fall. Wir sind miteinander verbunden. Auch wenn die Beziehung nicht damit automatisch gleich intensiv zu allen ist. Wir sind ein Leib. Mein Verhalten, mein Lebensstil, der hat Auswirkungen. Positiv wie negativ, aufbauend wie zerstörend. Das harte Urteil. Nein? Oh, okay, hier steht noch hart. Ich habe mir gestern nochmals Gedanken gemacht, aber hier nicht abgespeichert. Ich wollte gerecht hier stehen haben. Egal, das Wort könnt ihr euch auch merken. Gerecht und hart ist beides, glaube ich, zutreffend. Für mich kommt jetzt der schwierigste Teil der Geschichte, denn Achan wird gesteinigt. Und wer eine Bibel da hat, der weiß, es trifft nicht nur Achan, sondern wen noch? Die ganze Sippe, die ganze Familie, seine Kinder mit dazu. Soll das gerecht sein? Eine Sache zum Weiterdenken. Ich behaupte, es gab Mitwisser in der Familie. Wie sonst hätte er alles in seinem Zelt im Boden vergraben können? Also ich behaupte einfach, die Frau hat es gesehen. Und vielleicht hat es auch der älteste Sohn gesehen oder der jüngste oder eben eines der Kinder. Egal. Aber da gab es, so glaube ich, Mitwisser und die Mitwisser haben geschwiegen. Vielleicht hat sogar einer gesagt, und jetzt bin ich ganz mutig und frech, Baba, gut hast du gemacht. Aber Gottes Gerechtigkeit verlangt, dass Sünde bekannt wird. Und wer Sünde duldet oder ignoriert, macht sich mitschuldig. Und hier in dieser Geschichte wird alles radikal, das heißt bis an die Wurzel gehend, zerstört. Ja, und das erregt und verärgert und verwundert und erschüttert. Und ich denke, genau das soll es sein. Es soll dich und mich provozieren. Aufwühlen. um wahrzunehmen, wie ernst Gott Sünde nimmt. Und dass auch bis heute sein Zorn über Sünde entbrennt. Achan und mit ihm seine Familie wurde gesteinigt, damit wir sehen, Sünde zerstört, Sünde tötet. Im Neuen Testament, im Brief an die Römer, betont Paulus diese Radikalität der Sünde auch. Er schreibt, der Lohn der Sünde, also die Wirkung der Sünde, ist der Tod. Und ich gestehe gerne ein, dass Sünde ein altmodisches Wort ist, aber es bedeutet trennen, absondern. Und zwar zwischen dir und mir, wenn ich dir die 1000 Euro nehme, und zwischen Gott und mir, wenn ich ihn beleidige oder ihm die Ehre raube, und auch zu mir selbst. Da geht was in die Brüche. Und auch wenn in unserer Gesellschaft das Thema Sünde heutzutage keine Rolle mehr spielt, scheinbar, habe ich doch eine Bitte. Hör auf, sie zu bagatellisieren. Sünde entfremdet, Sünde stürzt langfristig ins Unglück. Und dieser Satz aus dem Römerbrief, der trifft zu. Und ich meine das ganz ernst. Es gibt immer wieder Menschen und Aussagen in unseren Kreisen, Theo, der Gott des Alten Testaments ist nicht der Gott des Neuen Testaments. Der Gott des Neuen Testaments ist doch ein Gott der Liebe. Nein, ich lehne das radikal ab. Ich behaupte auch, der Gott des Alten Testaments ist ein Gott der Liebe. Und ich könnte euch Beweise dafür liefern, dass es von Gottes Güte und Barmherzigkeit und Gnade die Rede ist. Und wer meint, dass der Gott ist, nur der Gott des Alten Testaments ein zorniger Gott ist, der hat sich geirrt, denn das steht im Neuen Testament. Aber dieser Vers geht weiter. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Und dieses Geschenk, das findet sich bereits im Alten Testament. Aber es wird personhaft, real, eben erst durch Jesus. Habt ihr noch das Lied im Ohr, das wir vor der Predigt gesungen haben? Danke euch vom Musikteam, die es rausgesucht haben. Für mich eines meiner Lieblingslieder. Er ist der Erlöser. Und auf Englisch, ich singe das lieber auf Englisch, there is a Redeemer. Er ist mein Erlöser. Er ist der Erlöser. Jesus. Jesus. Wenn du gescheitert bist, dann muss es dir nicht so gehen wie Achan. Wenn du umkehrst und diesen Erlöser aufsuchst. Das Kreuz ist der Ort, wo Jesus stellvertretend den Zorn Gottes auf sich genommen hat. Meinen und deinen. Und er hat bezahlt. Und dieses Heil, diese Rettung, dieser Neuanfang hat Gültigkeit bis auf den heutigen Tag. Und egal, was du im Bild gesprochen gestohlen hast, egal, wer zu Jesus kommt und ihn um Vergebung bittet, der wird gerettet. Jesu Tod ist das Tor ins Leben. Ich fasse zusammen. Haben wir es gesehen? Da ist was passiert. Das Wesle, danke, du hast es gesehen. Das Wesle ist ganz. Ja? Achan, der eine, der damals Gottes Zorn über das ganze Volk gebracht hat. Und Jesus, Christus, der eine, der für alle Menschen Gottes Zorn erträgt. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Lass dich gewinnen, lass dich ein auf diesen Jesus und deshalb sei bereit für Neues mit Gott. Wag den Neuanfang. Ich möchte beten. Danke, himmlischer Vater, für deine Güte und Treue, die bis auf den heutigen Tag Gültigkeit hat. Und auch wenn ich, menschlich gesprochen, mich da sehr schwer tue, von Gerechtigkeit zu reden, im Blick auf Achan und seine Familie, so weiß ich doch, dass du der Gott bist, der zutiefst bekümmert ist über alle Schuld und Sünde der Menschheit, eben auch über mein Versagen. Und wenn in diesem Wochenspruch die Botschaft heißt, Jesus weint, dann trifft das zu bis heute, dass du darüber weinst, wie verbohrt, wie engstirnig, wie besserwisserisch und wie ablehnend wir Menschen sein können. Danke, dass deine Gnade uns berühren möchte, verändern möchte und dass durch deinen guten Heiligen Geist Transformation, Neuanfang möglich ist. Und so lass uns ganz neu das Gespräch mit dir suchen und in Beziehung mit dir unser Leben eben auch die kommende Woche gestalten. Amen.